Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Alte Hühnerrassen verschwinden, dafür wächst das Interesse an Tierwohl, Nachhaltigkeit und echten Alternativen. Was das Regihuhn damit zu tun hat und wie du selbst einsteigen kannst, darüber spreche ich heute mit Maike Vogel von der Beratung für Naturland. Sie ist für das Projekt Regihuhn und die Betreuung der Projektbetriebe zuständig. Schön, dass du da bist.
Hallo Celine.
Du begleitest ja viele Biohöfe jetzt bei dem ganzen Projekt. Was war denn dahingehend die eindrücklichste Erfahrung, die du da gemacht hast, wenn Betriebe sich für das Regihuhn entschieden haben?
Dass sie mit den Tieren zufrieden sind. Also die Tiere überzeugen und hinterlassen einen positiven Eindruck. Das stelle ich immer wieder fest, dass die Betriebe sehr positiv angetan sind, dass sie das Tier an sich loben, dass sie die Optik loben, dass einfach diese Diversität auch in den Kreuzungen, die sehen halt nicht alle gleich aus. Da weicht eine immer ein bisschen optisch von der anderen ab. Dass das sehr gut ankommt, dass das auch bei der Kundschaft gut ankommt. Die Eiqualität wird gelobt, die Schalenfestigkeit. Die Zufriedenheit der Kunden auch mit den Produkten ist auch ein wichtiger Punkt. Und insgesamt lässt das Tier an sich einen guten Eindruck und überzeugt auch mit seinem guten Gemüt.
Da wollen wir natürlich jetzt auch noch mehr wissen. Die Hintergründe. Warum gibt es denn dieses Projekt Regihuhn überhaupt, Maike?
Also kurz kann man das sagen, wollen wir mit dem Projekt einen alternativen Ansatz in der Geflügelproduktion bieten, speziell für den Ökolandbau. Und dieser alternative Ansatz soll sich eben von den spezialisierten Mast- und Legehühnern abheben. Und ein Punkt, der damit reinspielt, ist, dass der Ökolandbau halt seine eigenen Anforderungen hat, auch eben an die Tiere, mit denen gewirtschaftet wird. Und es liegt ja auf der Hand, dass ein Tier, was eben im Ökolandbau im Freiland gehalten wird, von der Fütterung, vom Haltungsmanagement, ist ganz andere Anforderungen, als es zum Beispiel in der Bodenhaltung oder gegebenenfalls auch in der Käfighaltung der Fall ist. Und da brauchen wir einfach eine andere Genetik. Und ein weiterer Punkt, der auch noch sehr wichtig ist, ist halt die Erhaltung der genetischen Vielfalt beim Haushuhn. Beim Regiohuhn arbeiten wir mit diesen gefährdeten Hühnerrassen und einfach da eben Unterstützung zu bieten und eben diese alten Hühnerrassen wieder in eine wirtschaftliche Nutzung zu bringen. Das ist auch ganz wichtig.
Also ist das auch das Ziel des Projekts insgesamt?
Ja, das kann man schon als übergeordnetes Ziel mit sehen. Natürlich geht es einfach auch da im Hinblick auch auf das Tierwohl natürlich auch. Wir wollen eben Tiere haben, die eben in ihrer Haltungsumwelt optimal angepasst sind und die auch in Anführungszeichen gut funktionieren. Da ist natürlich auch dann die lange Nutzungsdauer spielt mit rein. Das ist das, was Betriebe immer wieder anfragen. Die wollen Tiere, die lange halten und die sie auch gegebenenfalls auch durch eine Legepause bringen können und eben noch eine zweite Legeperiode nutzen können. Und natürlich auch die regionale Zucht, die wir haben mit der regionalen Genetik, das zeichnet uns auch aus.
Also ist es letztendlich nicht nur ein Zuchtprojekt, sondern auch um das ganze Haltungssystem irgendwie da was zu tun in dem Sinne?
Ja, auch. Also wir wollen kein neues Haltungssystem so entwickeln. Also wir arbeiten ja mit den bestehenden Haltungssystemen zusammen. Also da entwickeln wir nichts Neues, aber natürlich mit den Tieren, die wir da reinbringen und ihren Eigenschaften, die sie mitbringen, ist das im Prinzip ja wie eine Weiterentwicklung oder eben eine Anpassung eher, ja.
Wir wollen uns natürlich jetzt auch die Praxis genau anschauen. Jetzt haben wir viel über die Theorie und so einen groben Hintergrund übers Projekt gehört. Ganz konkret, wenn sich jetzt ein Betrieb dafür interessieren würde, was brauche ich dafür, um am Projekt teilzunehmen?
Also als allererstes erstmal Lust auf zwei Nutzungshühner. Man muss sich ein bisschen drauf einstellen, wie man sich da ins Haus holt. Es ist eben nicht dieses Standardhuhn. Dann natürlich die beste Voraussetzung ist, du hast schon eine Geflügelhaltung und du hast auch schon Erfahrung damit. Das macht es einfach viel leichter. Natürlich kann man auch das als Einstieg nutzen, keine Frage. Aber das sind aus unserer Erfahrung immer Betriebe, wo das dann auch besser funktioniert hat, wenn halt schon Know-how vorhanden ist. Dann für das Projekt selber, um daran teilzunehmen, braucht man eine Biozertifizierung. Sonst kann man leider nicht teilnehmen, beziehungsweise muss man sich halt in Umstellung auf ökologische Haltung eben befinden, weil einfach unsere Voraussetzung ist, wir wollen die Tiere sehen, wie sie unter ökologischer Haltung und auch unter Biofütterung funktionieren, und dafür ist das halt grundlegend. Ansonsten sind wir aber verbandsoffen. Also es muss nicht zwingend eine Naturlandmitgliedschaft vorhanden sein, sondern es kann auch verbandsfrei sein. Da sind wir absolut aufgeschlossen. Ansonsten, wenn man jetzt bei uns teilnehmen wollt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann eben zum Beispiel sich an der Aufzucht beteiligen und sagen, man nimmt zum Beispiel Bruteier oder Küken und zieht die bis zur 18. Lebenswoche auf. Oder man macht eine Legeperiode von eben der 18. Lebenswoche bis zur 72. Oder, was uns am liebsten ist, natürlich beides. Ein Betrieb, der selber aufzieht und dann auch die Tiere als Innerlegeperiode hält.
Gibt es da dann eine Mindestgröße an Tieren, die ich halten muss?
Mindestens 100 Hennen ist mittlerweile das, was wir als Voraussetzung nehmen, damit es einfach übertragbar ist, auch auf größere Systeme.
Ist es dann auch was für Neueinsteiger oder brauche ich da Vorerfahrung mit Hühnern? Also könnte ich auch sagen, ich mache das mit einem kleinen Mobilstall und starte damit, wenn ich eh als Milchviehhalter irgendwie eine Direktvermarktung habe?
Wir haben auch Gemischbetriebe, die eben nicht nur die Hühner haben, die Hühner eher als Sortimentserweiterung sehen für ihre Direktvermarktung. Natürlich, man kann auch mit den Hühnern den Einstieg in die Hühnerhaltung machen. Das ist ganz klar. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar einfacher, gerade wenn man sich eine der zutraulicheren Genetiken, also zum Beispiel Bielefelder oder Rammelsloher, in den Stall holt, dass man da gute Chancen hat, einfach erstmal ein entspanntes Tier im Stall zu haben. Aber der Managementanspruch ist halt der gleiche. Also man muss sich trotzdem dann natürlich in die Thematik einarbeiten und dran sein an dem Tier und an dem Management.
Kann ich mir dann da raussuchen, welche Kreuzungen ich haben möchte? Also ob ich jetzt eben mit Altsteirer, Bielefelder oder Rammelsloher?
Natürlich, also da kann sich der Betrieb aussuchen, was er möchte. Also wir haben halt die Weidrock- oder Ranger-Kreuzungen mit eben diesen drei einheimischen Rassen. Und da darf der Betrieb sich ganz frei aussuchen, welche Genetik ihm zusagt. Und wir beraten natürlich auch gerne, welche Genetik zu dem Betrieb und seinen Ansprüchen passen kann.
Und du meintest gerade auch, Mindestmenge sind 100 Tiere. Gab es dann schon einen Betrieb, der dann weiter ausgebaut hat? Oder ist jetzt so die 100 eigentlich so die Standardgröße?
Also meistens haben wir Betriebe, die halt schon dieses funktionierende System haben. Also die eben zum Beispiel diesen Stall schon da haben und sich dann dafür entscheiden, da halt Regiohühner einzustallen. Wirklich ausgebaut. Insofern kann ich nicht nachvollziehen, weil wir ja immer nur diese Projektphase begleiten. Wenn natürlich schon ein zweiter Stall vorhanden ist, haben wir auch Betriebe, die sich schon dafür entschieden haben, gegebenenfalls einen zweiten Stall eben noch mit zwei Nutzungshühnern eben zu füllen. Aber manche entscheiden sich halt auch dafür, zum Beispiel einen zweiten Stall für die Direktvermarktung noch mit normalen braunen Hühnern laufen zu lassen, um eben gegebenenfalls die Eiermenge abzusichern.
Die nächste Frage ist natürlich jetzt, woher bekomme ich dann ganz konkret die Tiere?
Also wir von Projektseiten können Bruteier und Küken zur Verfügung stellen. Wenn man an dem Projekt und eben der Datenerfassung sich beteiligt, dann sind die auch kostenfrei. Ansonsten haben wir mittlerweile das Glück, dass wir eine Zusammenarbeit mit Aufzuchtbetrieben haben, über die wir auch Junghennen zur Verfügung stellen können. Also für gewöhnlich nehmen die Bruteier von uns ab, können die selber ausbrüten und ziehen die dann auf. Da vermittle ich auch total gerne den Kontakt hin, dann ist das auch möglich.
Und wo sind dann diese Aufzuchtbetriebe?
Da sind wir relativ breit über Deutschland verteilt. Also wir haben zwei, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Das ist einmal in Mitteldeutschland, einmal in Norddeutschland. Aber wir haben auch schon eine Kooperation im Süden von Deutschland, ja.
Also für alle Regionen was dabei, das klingt ja gut. Und kostentechnisch, auf was kann man sich da einstellen oder wie ist da so? Also wird da was übernommen oder?
Also die Aufzuchtbetriebe arbeiten ja mit uns im Projekt zusammen. Das heißt, die haben halt zum Beispiel auch eine Beteiligung an der Datenerfassung, die ja auch finanziell unterstützt wird. Da gibt es ja auch von Projektseiten eben eine Entschädigung dafür, wenn man sich daran beteiligt, auch für eben den normal teilnehmenden Projektbetrieb. Dann gibt es ja auch die Bruteier kostenfrei. Das heißt, da ist schon ein gewisser finanzieller Vorteil vorhanden. Ansonsten den Preis gestaltet für die Junghenne jetzt exakt halt der Aufzuchtbetrieb selber. Da stehen wir jetzt nicht mit drin, dass wir sagen, ihr müsst diesen Preis nehmen. Insgesamt kann man aber sagen, im Vergleich zu einem großen Zuchtunternehmen sind unsere kleineren Aufzuchtbetriebe natürlich preislich dahingehend einfach unterlegen, dass sie halt nicht den Preis über die Menge machen können, sondern da ist einfach die Junghenne schon teurer als eben aus einem großen Zuchthaus.
Gut, das ist, glaube ich, für alle verständlich. Und du meintest am Anfang schon, okay, Betriebe sind total begeistert von der Optik, auch vom Verhalten und so weiter. Gab es da dann auch eher Herausforderungen oder läuft da alles immer super?
Natürlich, es gibt auch Herausforderungen. Also das ist schon, man merkt halt trotzdem, es sind am Ende noch Hühner und du musst trotzdem sehr viel Aufwand ins Management geben. Also das muss trotzdem gut gemacht sein. Es sind keine Selbstläufer, das darf man nicht denken. Also muss man trotzdem zum Beispiel schauen, dass man die gut ans Futter kriegt, dass man die gut ins Legen schickt. Eben zum Beispiel auch, dass man Stressfaktoren vermeidet. Also da vom Managementaufwand sind die einfach wirklich vergleichbar zu dem Standardhuhn, weil das sind sie am Ende ja trotzdem ein Stück weit, es sind halt Hühner. Oder sagen wir es mal so, das Standardhuhn ist ja auch nur ein Huhn. Vielleicht ist es so rum besser. Also das ist schon auch vergleichbar. Und wenn da halt Probleme auftreten oder man Dinge nicht früh genug mitkriegt, dann können sich da natürlich Probleme draus entwickeln, ganz klar.
Gibt es ja dann auch Unterschiede in den Kreuzungen oder ist es ungefähr immer ähnlich halt, weil du, wie du sagst, weil es halt einfach ein Huhn ist?
Also wir haben natürlich schon auch Unterschiede in den Kreuzungen. Also das muss man halt sagen, die Reinzuchten oder die Reinrassen, die bringen halt ihren eigenen Charakter ein Stück weit mit. Also die Bielefelder zum Beispiel, die sind sehr zutraulich, sehr gemütlich, eher entspannte Tiere. Die Rammelsdorfer sind auch total zutraulich, wenn die an den Menschen gewöhnt werden, aber die sind noch lebhafter. Da ist noch mehr Bewegung im Tier an sich. Und die Altsteirer, die sind auch sehr agil. Das muss man bei denen halt wirklich beachten, dass die wollen beschäftigt werden, die wollen ausgelastet werden, die brauchen auch einen Auslauf. Also die ohne Auslauf zu halten, das wird nicht funktionieren, die gehen dir die Wände hoch. Also da gibt es schon Unterschiede in den Tieren, eben auch vor allem in der Zutraulichkeit merkt man es dann auch.
Können die Tiere dann auch über das Projekt vermarktet werden oder brauchen sie da eine eigene Direktvermarktung?
Also jetzt gerade eben im Projekt oder solange wie jetzt halt das Projekt läuft, wir haben ja keine Vermarktung darüber. Und deshalb braucht der Landwirtschaftsbetrieb seinen eigenen Vermarktungsweg. Das ist, wie sich bei uns halt gezeigt hat, jetzt häufig der Hofladen. Das ist einfach beliebt. Von eben dem kleinen Verkaufsstand an der Straße bis zum richtigen Geschäft ist da die Spannbreite sehr groß. Aber das ist so unsere Feststellung, das ist so das Must-Have ein bisschen, worüber es läuft. Weil gerade die Eier sind ja leicht zu vermarkten und eben darüber leicht zu vermarkten. Wenn man jetzt ans Fleisch guckt, wird es schon anspruchsvoller, weil du halt da einfach auch die Infrastruktur brauchst, eben zum Beispiel mit Kühlung und auch Verpackungsmöglichkeiten. Also das ist schon anspruchsvoller natürlich. Und ansonsten in der Vermarktung zeigt sich bei uns auch dieses breit aufgestellte. Also zum Beispiel dann noch Abokisten, in die man mit reinliefert oder Marktschwärmer, die man halt auch mit beliefert. Was auch funktioniert, ist tatsächlich so Gastronomie, so das Frühstücksei, was dann eben bei den Hotelgästen zum Beispiel am Buffet angeboten wird oder auch zum Teil auch im Lebensmitteleinzelhandel. Aber die beiden letztgenannten sind tatsächlich eher kleine Ausmaße, die wir in der Praxis so sehen.
Gibt es da dann auch Absatzprobleme, wenn wir jetzt die legebetonte Kreuzung und die mastbetonte Kreuzung anschauen?
Also wo man natürlich sagen muss, wenn wir jetzt gerade die mastbetonte und die legebetonte Kreuzung vergleichen möchten, ist natürlich, das Ei sieht ja erstmal gleich aus. Das ist ein cremefarbenes Ei in einer mittleren Größe. Also da ist der Unterschied nicht so groß. Aber wenn wir jetzt gerade eben bei diesem Kreuzungsvergleich sind, die Schlachtkörper halt vor allem von den Hähnen sehen natürlich schon unterschiedlich aus. Bei der Ranger-Kreuzung, die ist halt mastbetont. Der ist mehr dran am Schlachtkörper. Der sieht halt einem normalen Standard-Masthähnchen ähnlicher als der von der Weidrock. Wenn das der Maßstab ist, den der Kunde gewohnt ist, dann greift er halt natürlich lieber zu diesem Produkt, was dem ähnelt, was er kennt. Natürlich, also wir haben auch einen Betrieb, der hat sehr gute Erfahrungen auch mit den Hähnen von der Weidrock-Kreuzung gemacht, weil der halt eine Direktvermarktung hat, wo der Kunde noch kein Vergleichsprodukt von ihm bekommen hatte und diese Weidrock-Hähne die ersten waren, die er angeboten hat und der hat nur positives Feedback gekriegt. Da kam schon, nachdem die Hähne vom Hof waren, eigentlich direkt wieder nachfragen, ja, wann können wir die nächsten haben? Also das kommt auch immer sehr drauf an, was man halt noch anbietet und was der Kunde gewohnt ist.
Was wir jetzt schon wissen, Regiohühner sind Zweinutzungshühner. Und ich denke, den meisten ist der Begriff Zweinutzungshühner schon irgendwie mal über den Weg gelaufen. Aber was bedeutet das ganz praktisch am Hof? Wenn wir jetzt zum Beispiel die Hennen des Zweinutzungshuhns mit den klassischen Legehennen vergleichen, vor allem in Sachen Legeleistung, Verhalten und Gesundheit.
Naja, also beim Zweinutzungshuhn muss man halt immer vorausschicken, dass es ein Kompromiss aus zwei Nutzen ist. Also wir haben halt ein Huhn, was weniger Eier legt als eine spezialisierte Legehenne und ein Hahn, der weniger Fleisch liefert als ein spezialisiertes Masthähnchen. Also das würde ich immer mitgeben, dass man das im Hinterkopf behält und einfach nicht eine zu hohe Erwartung gegebenenfalls hat. Und ich finde, dieses Zusammenspiel eben aus diesen zwei Nutzen ist vor allem dann spürbar, wenn ein Betrieb die Hahn und die Henne auf dem Hof hat und eben beide Produkte an den Endkunden vermarkten kann. Wenn man jetzt nur die Henne hat, finde ich, geht immer so ein bisschen dieser Zusammenhang vom Zweinutzungshuhn verloren, weil man dann halt ja nur dieses eine Produkt hat und der Gegenpart fehlt. Genau. Und praktisch zeigt sich das halt auch ein bisschen daran, eben diesen zwei Nutzen, dass wir halt durch die niedrigere Eizahl, die wir von unseren Tieren bekommen können, auch eben das durch den Eierpreis kompensiert werden muss. Und das beim Hahn im Prinzip genauso. Also der Hahn hat einen höheren Futterverbrauch und auch das muss im Endpreis berücksichtigt werden oder eben über die Henne querfinanziert. Aber das ist natürlich nicht der optimale Weg.
Und neben dem höheren Futterverbrauch gibt es dann noch was, was das Zweinutzungshuhn rein im Stall jetzt auch unterscheidet zu den üblichen Hybridrassen.
Also natürlich die Legeleistung. Das hatten wir ja gerade auch schon so angeschnitten. Da muss man, wenn man jetzt mal über diese 72 Lebenswochen guckt, können wir für unsere Tiere sagen, dass da bei 74% Legeleistung, das ist das, was sie leisten können. Da geht halt ein Standardhuhn an die 90% ran, da sind wir nicht. Ansonsten haben wir Erfahrung gemacht, dass wir sowohl in der Aufzucht als auch in der Legeperiode wenig Tierverluste haben können, eben wenn das Management stimmt. Dann, dass wir schon erwähnt, dieses ruhige Wesen, dass sie nicht so wuschig sind, nicht so unruhig sind, dass sie zutraulicher sind, das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied. Und dass sie halt gerne und gut in den Auslauf gehen. Also da sind sie auch sehr flugfähig und sehr autark unterwegs. Das muss man auch wieder bedenken. Da braucht man auch Zäune, die hoch genug sind, dass die gegebenenfalls dann nicht mal auf gucken gehen, ob auf der anderen Seite vom Zaun das Gras grüner ist. Das machen sie auch gern. Ansonsten, das ist aber natürlich jetzt noch nicht validiert. Wir haben ein Partnerprojekt, das Ökogen, das die Gesundheit und die Widerstandsfähigkeit untersucht. Und da sind die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht, aber da wird das halt nochmal wissenschaftlich belegt, ob eben Gesundheit und Widerstandsfähigkeit dieser Tiere wirklich sich unterscheidet, im besten Fall auch besser ist, als von einem Standardhuhn. Da kann ich bisher von Betrieben nur sagen, dass wir da positives Feedback kriegen, dass die Tiere halt sehr gesund sind, dass die gut mit Witterung auskommen, auch wenig Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Und einfach auch dieses robuste Gefieder wird gelobt. Also das, dieses Unverwüstliche, dass sie bei jedem Wetter rausgehen. Und einfach das wird auch positiv gelobt. Also ich bin gespannt, was da mal an Ergebnissen veröffentlicht wird, dass wir das dann auch vielleicht hier für unsere Zwecke nutzen können.
Das würde mich jetzt erstmal auch nochmal tiefer interessieren. Also Rassewahl und die Unterschiede nochmal ganz konkret. Warum wurde sich eigentlich für Altsteirer, Bielefelder und Rammelsloher entschieden? Also was macht sie als alte Rasse so besonders?
Also da kann man kurz mal in die Vergangenheit zurückgucken. In der ersten Projektphase liefen wir ja mit 6 Rassen. Da hatten wir ja noch die Mechener, die Augsburger und die Ostfriesische Möwe mit drin, plus eben Rammelsloher, Bielefelder, Altsteirer. Diese 6 Rassen wurden einfach ausgewählt anhand ihrer bekannten Merkmale, die halt zum Beispiel Legeleistung, Verhalten, aber auch eben auch die Verfügbarkeit der Tiere überhaupt eben war so ausschlaggebend dafür, dass man sich für diese 6 entschieden hat. Und in der ersten Projektphase haben sich dann halt diese 3, mit denen wir jetzt noch arbeiten, bewährt, sowohl halt praktisch als auch eben von den Landwirtschaftsbetrieben kam halt dieses positive Feedback, als auch züchterisch waren sie halt so, dass man damit arbeiten konnte. Bei den anderen 3 hatten wir zum Beispiel auch Probleme damit, dass es von der Fortpflanzung schwierig war oder die Tierzahl nicht ausgereicht hat. Genau, und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt mit den 3 noch weiterarbeiten. Und wir sind auch mit den 3 Tieren zufrieden. Also die haben sich auch in der Praxis schon bewährt und die finden ja ihren Anklang.
Wenn wir jetzt nochmal genau anschauen, White Rock mit Altsteirer, Bielefelder und Rammelsloher oder auch dann eben die mastbetonte Variante, worin unterscheiden die sich konkret? Also wenn man die drei jetzt vergleichen würde, die legebetonte Kreuzung, kannst du das nochmal ausführen, wenn wir jetzt da Legeleistung, Legebeginn, Eigewicht, das, was halt irgendwie dann auch entscheidend ist, anschauen?
Ja, können wir sehr gerne. Also die White Rock Kreuzung ist ja eben die legebetonte und die Rammelsloher zum Beispiel sind eigentlich unsere leistungsstärksten, weil die einfach mit der Legeleistung bis 74% da am meisten mitbringen und auch vom Legebeginn mit der 19. bis 22. Lebenswoche in der einfach am frühesten beginnen, natürlich immer noch später als ein Standardhuhn, aber von unseren drei Genetiken da einfach die sind die am frühesten und am höchsten in die Legeperiode einsteigen. Sie legen auch vorrangig M-Eier, was je nachdem, was vom Kunden gewünscht ist, ja auch sehr attraktiv ist, wenn man vorrangig dieses M-Ei hat. Dann die Altsteirer und die Bielefelder sind von der Legeleistung niedriger, sind sich auch relativ ähnlich mit den bis zu 71%. Der Legebeginn von den Altsteirern liegt bei 22 bis 23 Lebenswochen, also hier auch später. Und die legen auch vorrangig M-Eier, also auch mittlere Größe. Die Bielefelder auch eben die 71% Legeleistung, wie erwähnt, und Legebeginn gegebenenfalls am spätesten mit 21. bis 24. Lebenswoche und legen Alter aber die größten Eier, also da geht es tendenziell M bis LI.
Wie sehen dann im Vergleich die Zahlen bei den Ranger-Kreuzungen aus?
Da ist natürlich die Legeleistung nicht so hoch, das auf jeden Fall. Das ist naheliegend. Was bei denen natürlich interessant ist, sind die Mastleistungen. Also wenn wir da jetzt zum Beispiel bei den Altsteirern gucken, wir empfehlen immer eine Schlachtung der Hähne mit der 14. Lebenswoche, einfach weil das sich da wirtschaftlich noch am besten ausgeht. Bei den Altsteirern, die sind relativ leicht dann noch. Da haben wir Lebendgewichte von 2,1 bis 2,3 Kilo und dann Schlachtgewichte, die bei 1,4 bis 1,6 Kilo liegen. Die Bielefelder mal im Vergleich dazu sind natürlich viel schwerer. Der Bielefelder bringt halt einen viel größeren Rahmen mit. Da ist mehr Tier dran. Da ist das Lebendgewicht dann bei 2,2 bis 2,5 Kilo und das Schlachtgewicht bei 1,5 bis 1,7 Kilo. Und bei den Rammelsloern, die sind natürlich vom Rahmen wieder kleiner. Was das angeht, ähneln sie eher den Altsteirern, sind etwas leichter mit eben einem Lebendgewicht von 2,2 bis 2,4 Kilo und dann eben auch dem Schlachtgewicht bei 1,5 bis 1,7. Von den Futterverbräuchen, wie schon gesagt, entsprechend höher als ein normales Masthähnchen. Da muss man halt schon mehr einplanen. Also da gehen wir an die 6 bis 7 Kilo ran bei den Rammelsloern. Und bei den Bielefeldern, die ja die schwersten sind, haben wir natürlich auch einen höheren noch Futterverbrauch. Die sind eher bei 7 bis 8 Kilo unterwegs.
Du meintest ja auch schon so ein bisschen das Verhalten im Auslauf, vielleicht auch ein bisschen aktiver. Was muss man denn da noch außer einen höheren Zaun vielleicht noch irgendwie beachten?
Also ich würde halt immer empfehlen, dass man einen ansprechenden Auslauf hat, der halt grün ist, damit die Tiere auch gut rausgehen. Aber das ist ja für jedes Huhn, was in den Auslauf soll, natürlich empfehlenswert. Wie gesagt, der höhere Zaun. Eigentlich muss ich sagen, wenn der Auslauf die Beschäftigung bietet, dann ist da eigentlich nicht viel mehr zu sagen, weil natürlich ein Greifvogelschutz oder überhaupt ein Raubtierschutz empfiehlt sich ja auch generell. Da sind wir eigentlich eher bei den allgemeinen Empfehlungen für den Auslauf. Da ist nicht so viel mehr zu beachten, außer dass sie halt gerne rausgehen und dass sie diese Flugfähigkeit mitbringen.
Wie geht's denn mit dem Regiohuhn weiter? So ein bisschen der Ausblick in den nächsten Jahren oder was ist da noch so geplant?
Also natürlich läuft erstmal auch die Züchtung der Reinrassen weiter, dass wir die züchterisch weiter bearbeiten. Dann natürlich die Datenerfassung im Feld. Die läuft jetzt aktuell auf Hochtouren. Die wird aber natürlich auch noch dann weiterlaufen, weil wir auch gerade, wenn wir über Legeperioden sprechen, natürlich Zeitfenster von über einem Jahr haben. Dann, was für uns gerade im Projekt ein großes Thema ist, ist die Verstetigung. Also wie können wir diesen Projektansatz auch nach Projektende, was ja bis 2028 läuft, fortsetzen? Wie kriegen wir das auf eigene Beine gestellt? Jetzt gerade arbeiten wir daran, die Vermehrung, also diesen Kreuzungsschritt ins Feld zu übertragen. Der findet ja aktuell noch an einem Uni-Standort statt. Und wie wir das sozusagen auf eigene Beine bringen.
Und wie viele Höfe machen denn jetzt schon mit?
Wir haben jetzt aktuell 15 Betriebe in der Projektphase von März 23, also in der zweiten Projektphase, wo wir nur noch mit den drei Genetiken gearbeitet haben.
Und die sind deutschlandweit verteilt oder gibt es da so ein bisschen einen regionalen Schwerpunkt?
Die sind mittlerweile wirklich deutschlandweit verteilt. Es hat sich so am Anfang des Projektes gezeigt, dass so gerade Süddeutschland ja einfach von den Strukturen einfacher war, da reinzukommen. Aber mittlerweile sind wir wirklich von Nord bis Süd, von Ost bis West durchweg gut verteilt. Auch in den neuen Bundesländern findet es seinen Anklang.
Sehr cool. Und wenn ich jetzt einsteigen will, wie sind da die ersten Schritte?
Also am besten nimmt man erstmal Kontakt mit mir auf. Da ist man an der richtigen Adresse. Da kriegt man erstmal eine grundlegende Beratung, was wir so machen können. Genau. Und was für den Betrieb auch passt.
Also, den Appell haben wir gehört. Falls du interessiert bist, melde dich bei Maike bezüglich des Regiohuhns. Danke dir, Maike, erstmal für deine Zeit und deinen fachlichen Input heute. Wenn du Lust bekommen hast, dich mit dem Regiohuhn zu beschäftigen, dann findest du auch alle Infos in unseren Shownotes. Wie immer, wenn du Feedback zur Folge oder Themenwünsche hast, schick uns gerne eine Mail an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.